The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 11. Juni.
Und der Welt wird es auch gut tun, ein solches Signal von uns zu bekommen, dass wir auch entspannt mit so etwas umgehen können. Das sind dann andere Bilder in den Fernseharchiven als Rostock und Mölln, die jetzt immer wieder herausgeholt werden, wenn über Deutschland berichtet werden. Das ist ein anderes Bild und ein gutes Bild.
So formuliert es der SPD-Abgeordnete Freimut Duwe, als der Deutsche Bundestag am 25. Februar 1994 über ein Projekt abstimmt, das polarisiert. Die Verhüllung des Reichstags. Für die einen, wie den damaligen Kanzler Helmut Kohl, ist dieser historische Ort, der die Last des Abgrunds deutscher Geschichte trägt, genau deshalb nicht belastbar mit dem Stoff eines Kunstspektakels. Die anderen, wie Freimut Duwe, wollen der Schwere mit Leichtigkeit begegnen. Ein wiedervereintes Deutschland, das eine Hülle für seine Vergangenheit findet, um sich selbst und der Welt sein zukünftiges Ich zu enthüllen. Am Ende stimmt der Bundestag mit 295 zu 223 Stimmen für das Vorhaben des Ausnahmekünstlerpaares Jean-Claude und Christo. Rund anderthalb Jahre später, am 24. Juni 1995, ist mit 100.000 Quadratmetern verpackt, was als eigentlich unantastbar galt. Millionen Menschen kommen, um den Wrapped-Reichstag zu sehen. Ein Reporter des britischen Sunday Express beschreibt es damals so.
Ich muss sagen, dass die Deutschen sind ein bisschen lockerer geworden. Die sind entspannter. Und im Ausland manchmal, wir sagen, die Deutschen, die sind so humorlos. Man muss das ein bisschen, unsere Meinung ein bisschen ändern jetzt.
Pathetischer hat es der DDR-Bürgerrechtler und Theologe Friedrich Schorlemmer formuliert. Zitat: Hat jemals der höchste Ort der Demokratie so viel Annahme erfahren wie während dieses künstlerischen Spektakels? Da versammelt sich ein friedliches Volk vor dem eher monströsen Gebäude unserer gebrochenen deutschen Geschichte und steht davor wie vor einem Geheimnis. Millionen strömen vor diesen wie vom Himmel herabgefallenen Kristall. Zitat Ende. Jetzt, 30 Jahre später, wird der Reichstag in den kommenden Wochen in der Hülle von damals illuminiert. Eine riesige Lichtprojektion als Gedenken an das Kunstprojekt von Jean-Claude und Christo. Der beleuchtete höchste Ort der Demokratie lässt die Erinnerung an den Sehnsuchtsort aufleuchten, zu dem er vor 30 Jahren verpackt wurde. Ein wiedervereintes Land, das die Demokratie bejahte und nicht in Frage stellte. Eine politische Führung, die die Zeichen der Zeit erkannte, anstatt die Zeitläufe weich zu zeichnen. Eine Gesellschaft, die die Zukunft als Versprechen empfand und nicht als Bedrohung. Kurzum, Aufbruch war das Gefühl jener Wochen im Sommer 1995. Ein Gefühl, das Deutschland in den vergangenen Jahren abhanden gekommen ist und an das Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner ersten Regierungserklärung appelliert hat.
Wir können alle Herausforderungen, ganz gleich, wie groß sie auch sein mögen, aus eigener Kraft heraus bewältigen. Es gibt kein Problem, das wir jedenfalls auf Zeit nicht gemeinsam lösen können. Es liegt nicht an externen Einflüssen oder Ereignissen. Es liegt nur an uns selbst. Unser Land hat alle Stärken und alle Fähigkeiten, um wieder nach vorn zu kommen.
Und er hat in dieser Regierungserklärung daran erinnert, was eine notwendige Voraussetzung dafür ist.
Der Staat, das sind wir alle, jeder Einzelne und alle zusammen als Gemeinschaft. Jede Forderung an den Staat richtet sich also sozusagen zugleich an jeden Einzelnen, aber auch an denjenigen, der eine solche Forderung erhebt.
In einem Wort zusammengefasst, Eigenverantwortung. Die ist in den Merkel- und auch Ampeljahren abhanden gekommen. Durch einen Staat, der seinen Bürgern nichts zugemutet und wenig zugetraut hat. Der suggerierte, ihnen jedes Risiko und jede Anstrengung abnehmen zu können. Insofern ist der jetzt wieder im Christo-Gewand erstrahlte Reichstag in zweifacher Hinsicht ein monumentales Erinnern. An die Kunst des Verpackens und an die Lust des Anpackens. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sicherheitsexperte Nico Lange spricht Klartext über den Krieg in der Ukraine und warum Europa in diesem Konflikt oft hilflos wirkt.
Es muss militärischer Druck auf Putin hinzukommen und da gucken eben alle gerade nur zu und hoffen irgendwie darauf, weiß ich auch nicht genau worauf, dass sich das von allein erledigt.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Zahlen von GameStop. Außerdem schauen wir auch auf die Zahlen des Statistischen Bundesamts, das sich das Hotel Mama und seine Bewohner angesehen hat. Und wir erinnern an die Tröte des Grauens, die Vuvuzela. Russland hat am Wochenende die schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn gegen die Ukraine gefahren. Eine Welle von hunderten Drohnen, die Europa die Dimension der Bedrohung vor Augen geführt haben. Zugleich zeigt sich, dass die westliche Unterstützung der Ukraine an Grenzen stößt, vor allem bei der Luftverteidigung und der Munition. Über die aktuelle Lage spreche ich mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange. Er ist ein erfahrener Politikberater, Publizist und Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz, spezialisiert auf Außen- und Sicherheitspolitik mit einem besonderen Fokus auf Osteuropa und die Ukraine. Die Analyse von Nico Lange, die hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Lange.
Guten Morgen.
Herr Lange, Russland hat am Wochenende die schwersten Angriffe seit Kriegsbeginn gegen die Ukraine gefahren. Täuscht der Eindruck, dass Europa hilflos zusieht?
Die Angriffe sind deswegen so heftig, weil Russland mittlerweile hunderte von Drohnen in einem einzigen Angriff verwendet. Die Produktionskapazitäten für die aus dem Iran lizenzierten Shahed-Drohnen sind offenbar so hoch, dass Russland sich das leisten kann. Und die Europäer haben zwar Luftverteidigungssysteme an die Ukraine geliefert, es fehlt aber häufig an Munition. Was billigere Drohnenabwehr betrifft, sind wir ja selbst mit diesen Fähigkeiten im Rückstand. Und nachdem man ein Ultimatum gestellt hatte, habe ich den Eindruck, beschweigt man die ganze Sache jetzt. Und das macht schon einen hilflosen Eindruck, das muss man ehrlicherweise zugeben.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat es so formuliert: Die Angriffe Russlands sind lauter als die Versuche der Vereinigten Staaten und anderer in der Welt, Russland zum Frieden zu zwingen. Welche Botschaft verbirgt sich hinter diesen Worten Selenskyjs?
Ja, der ukrainische Staatspräsident hat erwartet, dass, wenn Putin auf die Bemühungen um Waffenstillstand und Frieden von Seiten der USA, aber auch der großen Europäer nicht reagiert, dass dann der Druck erhöht wird. Passiert ist aber nicht viel. Selenskyj hat meiner Meinung nach recht in seiner Einschätzung, dass Druck helfen würde. Und gleichzeitig auch recht, dass, wenn kein Druck kommt, dass Putin dann völlig losgelöst einfach die Dinge macht, die er gerade angefangen hat zu tun. Offensive im Osten, Luftangriffe auf Kiew, auf andere Städte. Und dass ihm keiner Einhalt gebietet. Das kann ich verstehen aus der Sicht des ukrainischen Präsidenten, dass er darüber frustriert ist. Und die Psychologie ist ja auch das Interessante, weil die abgelaufenen Ultimaten und das Weggucken und das mit was anderem Beschäftigen des Westens für Putin, glaube ich, die größte Ermutigung ist, einfach weiter durchzuziehen, so nach dem Motto, die sind schwach, die machen eh nichts, am Ende kann ich mich durchsetzen. Das ist die Gefahr, die Selenskyj gerade beschreibt und das macht er zu Recht.
Donald Trump hat ja bei dem Besuch von Friedrich Merz gesagt, er habe, was Sanktionen angehe, ein Datum in seinem Hirn. Also er hat Sanktionen nicht ausgeschlossen, härtere. Ist das nur Wortgedusel oder glauben Sie, da steckt mehr dahinter?
Der Moment, wo Trump wirklich offen Putin kritisiert und angreift, der muss wohl noch kommen. Das ist ganz erstaunlich, wie viel Trump eigentlich den Putin durchgehen lässt. Gewissen Druck gibt es schon und da hat Trump auch den richtigen Riecher, nämlich bei den Energiepreisen. Putin finanziert den Krieg durch Einnahmen, die er hat, aus dem Verkauf von Gas, Öl, LNG. Und leider gibt es ja auch viele in Europa, die das weiterhin kaufen. Und wenn Trump das jetzt weiter sanktionieren will, weiter die Preise runterbringen will, dann ist das richtig, so wie auch richtig ist, dass die EU im 18. Sanktionspaket den Cap, also die Obergrenze für Ölpreise, weiter nach unten bringen will, damit Russland weniger Einnahmen hat.
Aber die Timelines passen ja nicht zusammen. Dieser Druck auf Putin über geringere Energieeinnahmen, der wird Wirkung haben, aber das geht nicht schnell, das wird Monate dauern und Putin ist natürlich auch egal, wie es der russischen Bevölkerung geht. Das kann er sehr lange durchhalten und er spekuliert auf Uneinigkeit. Und das ist in Bezug auf die geplante Graham Bill, die ja in dem Zusammenhang immer diskutiert wird von Trump und von anderen. Also 500% Strafzölle auf alle, die russisches Öl, LNG, Gas kaufen. Ja, auch die offene Frage, das betrifft ja in Europa zum Beispiel Italien, Ungarn, die Slowakei, das betrifft Indien. Das sind alles Staaten, mit denen die Trump-Regierung ja eigentlich gute Beziehungen hat. Werden die ausgerechnet denen 500% Zölle draufknallen? Also ein gewisser Zweifel ist da angebracht. Es muss militärischer Druck auf Putin hinzukommen. Und da gucken eben alle gerade nur zu und hoffen irgendwie darauf, weiß ich auch nicht genau worauf, dass sich das von allein erledigt. Da ist die große Schwäche der Amerikaner und der Europäer. Und hinzu kommt natürlich im kritischen Bereich Luftverteidigung. Braucht die Ukraine unbedingt Hilfe aus den USA, weil zum Beispiel Patriot-Langflugkörper nur von dort kommen können?
Sie haben das Thema Patriot gerade angesprochen. Israel hat jetzt bestätigt, dass es ein Patriot-Raketensystem an die Ukraine geliefert hat. Welche Rolle spielt denn Israel eigentlich im westlichen Bündnis, was die Unterstützung der Ukraine angeht?
Israel war lange, ich finde zu Unrecht, aber es war eben so, lange sehr zurückhaltend, was Unterstützung für die Ukraine angeht. Weil Israel sich Sorgen gemacht hat darüber, dass Russland iranische Verbündete in der Region unterstützt mit Waffen. Das hat Russland ja auch getan, zum Beispiel die Houthis ausgestattet mit Lenkflugkörpern und mit anderen Waffen. Und weil es natürlich auch eine große russischsprachige, aus der ehemaligen Sowjetunion stammende Gruppe in der israelischen Gesellschaft gibt. Jetzt hat Israel die Politik geändert und dass diese Patriot-Batterien geliefert werden, ist schon ein Ansinnen, das viele an Israel herangetragen haben, schon seit über einem Jahr, weil Israel bekannt gegeben hat vor einem Jahr, sie wollen die ausmustern, diese Systeme. Also die sind nicht ganz neu, die sind aus den 80er Jahren. Übrigens waren 3 dieser Systeme aus Deutschland geliehen. Deutschland hat die ab dem Jahr 2019 Israel zur Verfügung gestellt. Wenn das jetzt alles von Israel an die Ukraine geht, ist das sehr gut, ausgesprochen hilfreich. Nach einem Jahr der Diskussion zu dem Thema ein gutes Ergebnis, auch dass Israel sich dazu öffentlich bekennt. Die entscheidende Frage wird sein, wie viel Munition gibt es eigentlich dafür? Also der Munitionsmangel im Zusammenhang mit Patriot und Iris-T ist ganz sicher ein Problem der Ukraine. Auf jeden Fall ist es ein Schritt nach vorn.
Kann da Europa helfen?
Naja, also es hängt ja zunächst mal davon ab, wie jedes Land selbst die sogenannte strategische Reserve definiert. Das kann man natürlich, wenn man will, anders definieren. Dann kann man mehr Munition der Ukraine geben. Es läuft eine Produktion an für Patriot-Lenkflugkörper in Europa. Da ist auch ein deutsches Unternehmen beteiligt. Wenn man weiß, dass das sicher läuft, dann fällt einem das vielleicht auch einfacher, Lenkflugkörper abzugeben. Aber es ist ein Flaschenhals. Es ist wirklich schwierig, neue Patriot-Lenkflugkörper in die Ukraine zu kriegen. Und alle sitzen auch gerade so ein bisschen auf ihren Systemen und auf ihren Reserven. Man muss in dem Fall sagen, das ist ja nicht in jedem Fall so, in dem Fall sagen, Deutschland gehört da zu den Staaten, die da am meisten vorangegangen sind, die eigene Systeme geliefert haben, die immer wieder andere dazu angehalten haben, etwas zu tun. Und Deutschland hält da auch seine Zusagen ein. Also es gibt eine ganze Reihe Partner in Europa, die haben Dinge angekündigt und es dauert dann ewig oder die Lieferung erfolgt gar nicht. Also da muss man in diesem Fall mal auch Positives sagen über die deutsche Hilfe für die ukrainische Luftverteidigung.
Dass Russland nicht nur eine Gefahr für die Ukraine ist, sondern womöglich eine Gefahr für Europa insgesamt, das haben die jüngsten Äußerungen von NATO-Generalsekretär Mark Rutte, wie ich finde, noch einmal sehr deutlich gemacht. Er hat gesagt, in der Ukraine werde deutlich, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Und für eine glaubwürdige Abschreckung und Verteidigung müsse die NATO auch ihre Luft- und Raketenabwehr deutlich verbessern, und zwar um 400%. Ist das ein Eingeständnis, dass die NATO in ihrem derzeitigen Zustand nicht abwehrbereit ist? Oder wie sind die Worte von Rutte zu verstehen?
Luftangriffe, wie wir sie in der Ukraine sehen oder wie wir sie auch von Iran auf Israel gesehen haben, also Kombinationen aus Drohnen, Täuschkörpern, Marschflugkörpern, ballistischen Raketen, aeroballistischen Raketen,
kann man nicht zu 100% abwehren. Also Rütte spricht etwas aus, was so ein bisschen auch eine bequeme politische Illusion wegnimmt. Die politische Illusion wird gerne aufgebaut, man könne Schutzschirme bauen oder einen Dom. Manche wollen ja sogar einen goldenen Dom bauen, das ist aber noch was anderes. Letztlich, wenn der Luftraum überflutet wird mit so vielen Flugkörpern, ist es unmöglich, alle abzuwehren. Da kommt was durch und es ist auch extrem teuer. Man braucht extreme hohe Produktionszahlen für die Munition, um sowas dauerhaft zu machen. Also das spricht ja alles an und da gibt's ganz klar Defizite. Ich würde aus militärischer Perspektive hinzufügen wollen, man muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn man nicht alles verteidigen kann, dass man dann abschrecken muss. Da kommt ja die ukrainische Forderung nach Abstandswaffen her. Aber das muss uns selbst auch klar sein. Und das ist, glaube ich, dann auch mutig von Rütte, das so anzusprechen, weil darauf läuft es ja hinaus, dass man sich aus dieser Illusion befreit, dass man ehrlicher zu sich selbst ist und nicht sagt, wir können da so eine Glocke über uns spannen, sondern Verteidigung gegen Luftangriffe muss eben auch eine Abschreckungskomponente mit Abstandswaffen haben.
Jetzt steht ja der NATO-Gipfel an. Wie viel Mut, glauben Sie, wird dieser Gipfel zeigen?
Also die Ziele sind nicht super ambitioniert für diesen NATO-Gipfel. Wenn man 3,5% Ziel plus 1,5% Ziel für Infrastrukturen, die verteidigungsrelevant sind, wenn man das sauber über die Bühne kriegt, dann ist das aus der Sicht vieler, die das organisieren müssen, schon ein Erfolg. Das ist natürlich ein, wie ich finde, sehr nüchternes Zeugnis in der Situation, in der wir sind, in der Bedrohungslage. Aber es hat natürlich vor allen Dingen was mit der Unberechenbarkeit von Präsident Trump zu tun und mit einer gewissen Uneinigkeit auch zwischen europäischen NATO-Partnern, wo ich sehr gut verstehen kann, dass man alles tun muss, einig zu erscheinen, Uneinigkeit keinen Raum zu geben, weil diese Gemeinsamkeit und diese Einigkeit ja den allergrößten Teil der Stärke ausmacht. Aber wenn Sie so direkt fragen, dann ist es eher Risikovermeidung als wirklich großer Mut, was diesen NATO-Gipfel prägen wird.
Herr Lange, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und nach dem NATO-Gipfel würde ich mich freuen, wenn wir wieder zueinander kommen.
Gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es Neuigkeiten von Paramount, der berühmten Filmfirma. Anne Schwedt in New York, einen wunderbaren guten Morgen. Und was sind die News?
Guten Morgen, Dagmar. Ja, bei Paramount gibt es aktuell große Veränderungen. Das Traditionsstudio streicht in den USA rund 3,5% seiner Belegschaft. Das sind mehrere hundert Stellen. Ein Grund für die Entlassungen ist vor allem der anhaltende Rückgang im klassischen Pay-TV-Geschäft und ein insgesamt schwieriges wirtschaftliches Umfeld. Paramount setzt verstärkt auf Streaming und muss deshalb Kosten senken und die Organisation schlanker machen. Die meist betroffenen Mitarbeiter wurden bereits gestern informiert. Die Maßnahme ist auch Teil eines größeren Sparkurses. Schon im vergangenen Jahr hatte Paramount 15% seiner US-Belegschaft abgebaut und auch andere Medienkonzerne wie Disney und Warner Brothers reagieren derzeit mit Stellenstreichungen auf die Krise im TV- und Werbegeschäft. Die Paramount-Anleger waren ganz zufrieden mit dieser Maßnahme und reagierten mit einem Aktienplus von 1,4%.
Und dann hat GameStop noch neue Zahlen veröffentlicht. Wie läuft es für das Unternehmen?
Ja, da gab es im abgelaufenen Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang von 17%, was auch unter den Erwartungen der Analysten lag. Der Hauptgrund ist der anhaltende Trend weg vom Kauf physischer Spiele in Filialen hin zu digitalen Downloads und Online-Shopping. Ein Bereich, in dem GameStop trotz Ausbau der E-Commerce-Plattform noch nicht so richtig Fuß fassen konnte. Trotz der schwachen Umsätze gelang es dem Unternehmen aber, einen überraschenden Gewinnsprung hinzulegen. Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 44,8 Millionen Dollar, nachdem es im Vorjahr einen Verlust von 32,3 Millionen Dollar gegeben hatte. Das war möglich durch massive Kostensenkungen, Filialschließungen und den Verkauf des Kanada-Geschäfts. Und auch das Segment Collectibles, also Fanartikel und Sammlerstücke, konnte als einziger Bereich zulegen. Auffällig ist auch, dass GameStop zuletzt 4.710 Bitcoins gekauft hat, offenbar als neuen Ansatz in der Finanzstrategie. Aber Fakt ist trotzdem, dass das Kerngeschäft mit Konsolen und Spielen weiter unter Druck steht. Die Anleger waren auch nicht happy. Die GameStop-Aktie fiel nachbörslich um knapp 6%.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass man im schönsten Hotel der Welt, dem Hotel Mama, von außen so schroff behelligt wird. Und zwar vom Statistischen Bundesamt, das auf garstige Weise humorlos dem warmen Nest die kalten Zahlen vorhält. Und die Zahlen sind folgende. In Deutschland verlassen junge Frauen im Schnitt mit 23,1 Jahren das Elternhaus. Die Männer erst anderthalb Jahre später. Machen Sie sich selbst einen Reim darauf. Im Rest Europas jedenfalls bleibt der Nachwuchs zumeist länger in den elterlichen vier Wänden. Die Gründe sind vielfältig. Wenn griechische oder slowakische Kinder im Schnitt erst mit über 30 von zu Hause ausziehen, dann hat das harte ökonomische Ursachen. Die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen zum Beispiel und ein überhitzter Immobilienmarkt machen das eigene Wohnen für viele unerschwinglich. Aber es gibt auch eine soziale Komponente. Im Süden werden familiäre Strukturen anders gelebt als bei den Skandinaviern. Traditioneller und verbindlicher. Man zieht erst aus, wenn man heiratet und eine eigene Familie gründet. Das mag ein Grund sein, warum Schweden, Finnen, Dänen mit Anfang 20 aus dem elterlichen Nest auschecken. Neben der Tatsache, dass der Staat junge Leute oft stark bezuschusst, wenn sie an die Uni gehen. Aber in diesen Breitengraden werden junge Leute auch von ihren Familien in ihrem Freiheitsdrang eher bestärkt. Das Flüggewerden gehört zum skandinavischen Lebensgefühl. Der Inbegriff dieser Selbstbestimmtheit ist Pippi Langstrumpf aus der Feder der schwedischen Kultautorin Astrid Lindgren. Eltern gibt es eh keine weit und breit. Sie lebt allein im ultimativen Gegenstück zum Hotel Mama, in der Villa Kunterbund, mit Pferd und Affe und ohne Autoritäten und ohne statistisches Bundesamt, das das behagliche Gefühl von zu Hause in unbehagliche Zahlen übersetzt. Wobei schon Churchill gesagt haben soll, er traue keiner Statistik, die er nicht selbst gefälscht habe. Eine Haltung gegenüber Zahlen, die auch Pippi Langstrumpf teilt.
2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass beim wichtigsten Sportevent der Welt Fans und Spieler von einer Plastiktröte sowohl in Ekstase als auch zur Verzweiflung gebracht wurden.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
In Johannesburg in Südafrika stimmen sich die Menschen zur Stunde auf die erste Fußball-Weltmeisterschaft auf afrikanischem Boden ein. Morgen wird das Spektakel offiziell eröffnet, doch schon heute machen Stars wie die Kolumbianerin Shakira musikale Stimmung.
Genau heute, vor 15 Jahren, ging es los. Am 11. Juni 2010 um 16 Uhr trafen im ersten Spiel der Gruppenphase Mexiko und das Gastgeberland Südafrika aufeinander. Ausgang 1:1.
Impala is very, very quick and he's in for South Africa. But he can only hit the frame of the goal.
Sie haben sie im Hintergrund bestimmt gehört. Die Weltmeisterschaft 2010 war beherrscht vom blechernen Klang der Vuvuzelas. Doch wo genau die Ursprünge der Tröte liegen, das ist nicht ganz klar. Einer Theorie zufolge stammen die Vuvuzelas vom Kulo-Horn ab. Die Volksgruppe der Zulu benutzte das Horn der Kulo-Antilope zur Kommunikation über weite Strecken. Eine andere Erklärung liefert die Nazareth-Baptistenkirche in Südafrika. In ihrer Erzählung haben die Vuvuzelas ihre Wurzeln in einem Holzinstrument, mit dessen Hilfe die Kirche Kranke heilte. Seit den 1980ern wurde die Vuvuzela in der Plastikvariante in Südafrika bei Sportveranstaltungen eingesetzt. In den 90ern wurde sie so richtig populär und 2010 gelang ihr der weltweite Durchbruch. Viele Fans an den Bildschirmen waren allerdings genervt von dem Vuvuzela-Krach und so mancher schaltete beim Schauen der Fußballspiele den Ton ab. Auch einige Spieler hätten auf diese nach wütendem Wespenschwarm klingende Art der Anfeuerung gut und gerne verzichten können. Cristiano Ronaldo zum Beispiel.
Was ninguém gosta, mas
kaum jemand mag es, aber das gehört dazu. Es ist ein Teil davon. Menschen, die gerne Lärm machen. Deshalb müssen wir es respektieren. Für die Spieler auf dem Platz ist es schwierig, sich zu konzentrieren, denn viele von ihnen mögen es nicht. Aber es gehört dazu, sich zu zeigen. Wir müssen uns daran gewöhnen.
Und tatsächlich wurden die Vuvuzelas in Europa von vielen Clubs verboten, auch weil sie mit einer Lautstärke von bis zu 120 Dezibel eine gesundheitliche Gefahr darstellen. Die UEFA verhängte das Vuvuzela-Verbot für alle Spiele unter ihrer Ägide schon am 1. September 2010. Und während in südafrikanischen Fußballstadien bis heute Waka an dem Blasinstrument festgehalten wird, genügt uns Waka Waka. Waka Waka, eh, eh, Samina, Mina, Sakalewa, this time for Africa. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations, going on feet, and this is your moment, no hesitations. Today's your day, feel it, you pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh, when you get down, get up, eh, oh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. It's time for Africa. Samina, mina, Sakalewa. It's time for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka. For Africa. Tango, eh, eh, tango, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Tango, eh, eh, tango, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. All Africa. All Africa. We're all